Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie.
Weißt du, was mir jetzt auffällt? Wenn du das Quiz machen willst, macht gar keinen Sinn, weil ich müsste doch jetzt das Quiz machen, wenn ich Bibliomanie gesagt habe.
Ja, das war die falsche Reihenfolge, ist jetzt egal. Ich mache das Quiz.
Okay.
Weil du erzählst heute eh sehr viel.
Okay.
Dann habe ich auch ein bisschen Redeanteil.
Ich wollte gerade Redefluss sagen.
Ich auch. Ich hätte auch Redefluss im Kopf. So, ich werde es wahrscheinlich, was zum Teufel, ich werde sowas von bereuen, dass ich das Quiz mache.
Jetzt solltest du die Karte vorher einmal durchlesen.
Ich habe gerade nur ein Wort gelesen. Und ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Kannst du es rauslassen einfach?
Nö, steht in der Frage. Mal gucken. Also, die Karte ist Jonathan Swift, wie Taylor Swift.
Wahrscheinlich sind jetzt so manche so Literaturwissenschaftler sind jetzt so, oh Gott, oh, Blasphemie.
Ja, wenn du dir die Songtexte von Taylor gibst, dann ist das ein wahres
literarisches Ereignis.
Ja, genau das. Erstens. Taylor Swift, nein. Swifts bekanntestes Buch ist Gullivers Reisen. Darin steuert Gulliver nicht nur Lilliput an, sondern zum Beispiel auch Brobdingna.
Hört sich fast an wie dein Dingsi-Bumsi.
Wie mein Dingsi-Bumsi. Wen trifft er dort? Friedliebende Riesen, umständliche Wissenschaftler oder die Seele antiker Helden?
Ich glaube friedliebende Riesen. Nein? Doch?
Doch.
Okay.
Ich musste kurz atmen. In Brobdingdang. Ja, Brobdingnack. Brobdingnack.
Ja, okay.
Brobdingnack. Trifft, wenn ich es noch 7-mal sage, denken die auch alle, was ist denn mit der jetzt? Trifft Gulliver auf Riesen. Nachdem diese sich überzeugt haben, dass Gulliver tatsächlich eine Art vernünftiges menschliches Wesen ist, darf er bei ihnen leben. Als Gulliver ihnen allerdings verraten will, wie man Schwarzpulver herstellt, lehnen sie empört ab. Verstehe ich. Finde ich auch. Schwarzpulver.
Empörung!
Empörung! Zweitens, Gulliver landet auch bei den verroten Yahoos, die von den... Ach du Heilige. Ich muss mir mal das Hörbuch anhören, wie das alles ausgesprochen wird. Die von den Huynhyms im Zaum gehalten werden. Wer sind diese weisen Wesen? Pferde, Druiden oder Elben?
Pferde.
Dein Hirn war so, weiß ich nicht.
Nee, ich wollte Pferde sagen, aber ich dachte so, nee, das ist zu dumm, weißt du?
Die Huynhyms.
Ich wusste nicht, dass da Pferde auftauchen.
Sind Pferde. Bei ihnen darf Gulliver nicht bleiben, weil er in ihren Augen bloß ein Yahoo ist. Wenn auch nicht ganz so primitiv wie üblich. Ich glaube, das muss ich mal lesen.
Ich wollte auch gerade sagen.
Also irgendwie habe ich das...
Komm, ich dachte nicht, dass das doch so abgespaced ist.
Hat man das nicht als Kinderserie irgendwo?
Ich glaube, ich hatte das in irgendeinem Märchenbuch. Und deswegen wusste ich das mit den Riesen auch. Weil da war so ein Bild, wo der Riese da so auf dem Boden liegt. Und so festgeschnallt ist.
Ist das Gullivers Reisen?
Ich glaube ja, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Gibt es noch ein anderes Märchen?
Ja, weiß ich nicht.
Okay, wir recherchieren
mal Gullivers Reisen. Um die Armut in seinem Heimatland Irland zu mildern, machte Swift, nicht Taylor, sondern Jonathan, in A Modest Proposal einen ungewöhnlichen Vorschlag. Welchen? A. Einführung der Vermögenssteuer. B. Export von Kinderfleisch. Oder C, kollektive Auswanderung.
Das erste? Einführung Vermögenssteuer?
Nein, B. In seiner bitteren Satire, A Modest Proposal, Deutsch ein bescheidener Vorschlag, argumentiert der Verfasser, dass aus streng ökonomischer Sicht nur eines Erfolg verspricht, der Verzehr und Export von irischem Kinderfleisch.
Okay, ja gut, ich dachte jetzt, das wäre ein ernsthafter Vorschlag.
Ja, so klang das auch erst.
Ja, oh Mann, habe ich kurz schon Herzrasen bekommen.
Ja, ich habe es in deinem Gesicht gesehen.
Deswegen habe ich aus Hoffnung gesagt, die Vermögenssteuer da. Oh Mann.
Oh Mann.
So, ich pack mal kurz hier meine Gullivers-Reisen. Dingens rein, ja.
Soll ich was von Taylor Swift erzählen währenddessen? Ich weiß nichts. Oh, Stress pur.
So lange habe ich nicht gebraucht, um das Rätsel einzupacken.
Ja. Oh, warte mal, wir haben keine Ausschläge. Warum haben wir keine Ausschläge? Kurze Werbepause. Und wir sind zurück.
Ohne Werbepause.
Ohne Werbepause.
Einfach eine kurze Pause. Ohne Werbung.
Vor allem ist die kurze Pause halt wirklich nur so eine Millisekunde, ja, weil wir ja pausieren. Aber ja.
Kurz nehmen wir ernst.
Ja, irgendwie, also es gab ein Update von unserem Programm und ich mag das irgendwie noch nicht so. Ich muss mich da
vollkommen jetzt eine Panik in ihren Augen gerade. Die Augen gehen ja, von dachte, der einen Seite zur anderen. Oh Gott, oh Gott.
Ich dachte, wir müssen das alles nochmal neu aufnehmen. Oder stell mal vor, wie die eine Folge,
na, hör mir die, auf, das war schlimm,
wo du keinen Ton hattest und ich das alles zaubern musste.
Das war ganz schlimm. Das war nicht ganz
traumatisierend.
Traumatisiert
war das.
Hat mich das, ja.
Okay.
Okay. Ja, soll ich mal anfangen?
Fang du mal an. Ich wollte irgendwie eine Brücke bauen, aber mir fällt gerade keine ein.
Okay, ich wollte heute ein bisschen... Warum sage ich eigentlich mal ein bisschen? Ich wollte heute über zwei Romane von der Autorin Mareike Fallwickel sprechen.
Nur ein bisschen.
Mareike Fallwickel, 1983 in Hallein bei Salzburg geboren, lebt auch noch im Salzburger Land und hat 2018 ist ihr erster Roman erschienen, Dunkelgrün fast schwarz. Ich weiß gar nicht, kennst du den?
Doch, das ist doch das mit dem, ist da nicht so ein Baum?
Das ist so grün. So,
echt?
Grün, blau. Du kennst
ja, aber
das, glaube ich.
Wie so pflanzenmäßig, oder?
Ja, ich glaube, da ist irgendwas Pflanzliches drauf. Genau.
Das ist auch von der?
Das ist auch von der. Habe ich auch noch nicht gelesen. Ist, glaube ich, auch ein ganz anderer.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ganz andere Richtung.
Aber ich finde das im Nachhinein voll witzig, weil das wurde mir mal wärmstens von mehreren Seiten in der Berufsschule nämlich empfohlen. Da haben alle gesagt, oh, das ist so toll gewesen. Und ich habe ganz lange gebraucht, um das zusammenzubringen, dass das die gleiche Autorin ist.
Ich habe hier ja WLAN. Ich gucke mir das nochmal an.
Okay.
Und sehen du noch gerne.
Genau. Und ich wollte aber über zwei eher aktuelle, das sie jetzt eingegeben.
Ich habe nur dunkelgrün und dann war Google so ein bisschen
überfordert.
Na, da kam dunkelgrüner Stuhlgang.
Oh, auch schön.
Ja, da sind so Pflanzen drauf. Oh, ja,
ja, siehst du? Okay. Also ich spreche eher heute über ihre zwei letzten Romane. Einmal über Die Wut, die bleibt von 2022 und über das vor kurzem erschienene Und alle so stills von, jetzt wollte ich sagen, vor kurzem erschienen 2024. Wir wissen alle, dass es 2024 ist. Das war richtig doof. Genau. Zwei sehr, sehr feministische Romane, zwei sehr, sehr gute Romane und zwei sehr, sehr wichtige Romane, finde ich. Ich werde einfach mal so grob so ein bisschen die Inhalte erzählen und dann so ein bisschen, warum ich das so wichtig finde und was mir das gegeben hat und so.
Wollten wir nicht noch die Brücke schlagen zu den
Rohfestspielen? Ach genau, ja, das wollte ich dann auch noch irgendwann erzählen, genau. Bei den derzeitigen aber bei den diesjährigen Rohfestspielen.
Wo wir wieder zur feierlichen Eröffnung eingeladen waren.
Vielen Dank. lief tatsächlich dieses Jahr auch das Stück Die Wut, die bleibt. Habe ich mir auch angeschaut, werde ich dann auch gleich ein bisschen was zu erzählen, wie ich das fand. Und,
sollen wir kurz einen Schmankerl zu den Rohfestspielen erzählen?
Möchtest du einen Schmankerl zu den Rohfestspielen erzählen?
Ja, also okay, zu dann den Schmankerln. Zu den, also Eröffnungsschmankerl.
Ja, erzähl weiter. Wie möchtest du dich da jetzt rausretten?
Ich kann mich nicht mehr retten. Es ist vorbei. Also die Eröffnungsshow war grandios.
Mhm.
Es war so toll.
Super, weil sie macht hier einen Riesenfass auf. Ich möchte da gerne drüber reden jetzt. Und dann, die war grandios, die war ganz toll.
Weißt du noch, wie die hieß?
The Pulse.
Wie der Puls?
Mhm.
Hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, genau. Das war eine australische Akrobatengruppe und der Dortmunder Frauen. Chor?
Ein Chor, ein Frauenchor aus Dortmund, ja. Ich weiß nicht, wie sie genau heißen, ja.
Ja. Und war nett. Die sind da durch die Gegend gesprungen und wurden geworfen und sind aufeinander und also
die Angelina war auch wirklich,
ich war die ganze Zeit.
Also. Das war wirklich sehr, sehr süß, weil die Angelina sehr, sie hat sich sehr viel bewegt. Ich war immer so, du hast richtig gesehen, dass sie,
ich
dass
war
sie mit, auch,
ich
ne?
war intuit. Ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, der fällt gleich, die fällt gleich. Und
aber damit haben die auch sehr gespielt, finde ich. Ja, aber es war sehr gut. Ich war ja auch erst so ein bisschen, weil das war auch so das erste in die Akrobatik-Richtung, was ich, glaube ich, jemals gesehen hat. Und ich verbinde halt viel Akrobatik wirklich auch mit diesem typischen Heppa. Weißt du, wenn die so stehen, Heppa. Ne? Und das war es ja gar nicht. Es war ja so.
Ja, es war halt schon so moderner.
Genau, sehr irgendwie. Und sehr künstlerisch. Und dadurch, dass dieser Chor da mit drin war, haben die, finde ich, so voll die schönen Bilder auch irgendwie gezeichnet und so eine Spannung aufgebaut und so Gefühle wirklich gut rübergebracht. Deswegen, ich war auch sehr positiv überrascht von dem Ganzen.
War bisher die absolut beste Show für die also von den drei Eröffnungsspielen fand ich das die beste.
Okay, ich weiß nicht, ob ich fand halt das Stück letztes Jahr, aber da hast du ja auch nicht ganz gesehen.
Ja, da habe ich den zweiten Teil ja nicht mehr gesehen, weil ich leider zeitig gehen musste.
Ja. Weil deswegen. Das fand ich damals, also das, ich finde aber auch, das kann, kann
das
ich
kannst du, opala, das kann man nicht vergleichen.
Nein. Aber ich fand es sehr, sehr gut, genau.
Ich war sehr drin.
Ja, Angelina war sehr, sehr drin.
Meine Hände waren noch ganz schwitzig vor Aufregung.
Und,
als würde ich da stehen.
Die Eröffnungsrede war von Esther Kinski.
Ach ja,
die auch eine große Stimme der Literatur. Ja, genau.
Ja, und dann gab es Essen.
Und dann gab es Essen.
Und Wein. Ja. Oder Bier. Ich hatte Bier. Ja.
Ich hatte eine Limo.
Vorbildlich.
Genau, aber war.
Kann man sich noch angucken, oder? In der Mediathek? Das wurde ja.
Oh, das weiß ich gar nicht. Es wurde von Arte live übertragen. Vielleicht kann man sich das noch angucken. Ich kann das ja gucken und notfalls in die Shownotes packen.
In die Shownotes. Ich wollte gerade sagen, notiert das. Und wir können es vielleicht auch auf Insta in die Story packen.
Ja. Auf jeden Fall, Rufus-Spiele, wieder ein toller Abend auf jeden
Wundervoll.
Fall.
Wundervoll, wir freuen uns auf nächstes Jahr.
Genau, vielen, vielen Dank, dass wir immer eingeladen sind. Das ist immer sehr schön dort.
Und dieses Jahr war es Freitag oder Samstag?
Dieses Jahr war Freitag.
Das heißt, nächstes Jahr wird Samstag sein? Ist ja kein Schaltjahr, ne?
Mhm.
20 war ein Schaltjahr, dieses Jahr ist Schaltjahr. Nächstes Jahr wird es dann am Samstag sein. Das ist ja dann auch nochmal, dann ist es ja noch ein bisschen intensiver besucht, wollte ich sagen. Aber
dieses Jahr war ja schon.
Ja, genau. Dieses Jahr war wirklich voll, voll.
Ja, aber sehr, sehr toll wieder dieses Jahr. Auch generell die Ruhrfestspiele. Ich habe mir ja noch einige andere Sachen angeguckt. Mhm. Also ich war wieder sehr begeistert. Kann ich wie immer nur empfehlen.
Ich vergesse es irgendwie jedes Jahr, mich darauf vorzubereiten.
Mhm. Vielleicht erinnere ich dich nächstes Jahr.
Ja, muss mich nächstes Jahr frühzeitig, damit ich halt auch gucke.
Und das ist eine ganz, ganz eigensinnige Werbung, das ist jetzt nicht hier.
Eigensinnig?
Heißt das eigensinnig? Nee, ich eigenständig. Glaub nicht. Eigenständige
das
Werbung.
Das ist nicht bezahlte Werbung.
Nein, das ist überhaupt nicht bezahlt. Auch wenn
ich meine, wir wurden kostenlos eingeladen, ne?
Trotzdem, aber wir werden ja nicht eingeladen mit irgendwelchen.
Nee, wir werden nicht eingeladen, weil wir es hier erwähnen.
Genau, nee, wir erwähnen es also einfach aus uns heraus, weil wir begeistert sind.
Genau.
Weiter so, Ruhrfestspiele.
Woo! Okay. Um jetzt die Brücke zu schlagen. Du hast dir Dinge da angeguckt bei den Ruhrfestspielen.
Genau.
Und eins davon war?
Die Wut, die bleibt. Genau, die Wut, die bleibt, 2022 erschienen. Ein, wie ich eben schon sagte, sehr feministischer Roman. Es geht um, also es fängt eigentlich mit einem sehr, sehr traumatischen Erlebnis an. Also es, man wird auch direkt in diese Story richtig reingesogen, weil eine Familienmutter steht vom Esstisch auf und stürzt sich aus dem, von dem Balkon. Also es startet tatsächlich mit so einem richtigen Schockmoment, genau. Und darauf baut sich halt diese Geschichte auf. Und diese Geschichte ist aus zwei Perspektiven geschrieben. Einmal aus der Perspektive der Tochter und einmal aus der Perspektive ihrer besten Freundin. Weil die Familie ist sozusagen so, dass sie eine Tochter hat aus einer anderen Beziehung und jetzt mit einem Mann zusammenlebt, mit dem sie auch noch zwei Kinder hat. Und
Moment, wer? Ja? Die Mutter oder die?
Die Mutter, nicht die Freundin.
Die sich gestürzt hat.
Genau, Helene heißt die.
Okay.
Genau. Die lässt sie dann sozusagen ja dadurch zurück. Mhm. Und das fällt natürlich dann erstmal in sich zusammen. Und deswegen nimmt die Sarah, das ist die beste Freundin, sich dem Ganzen an.
Mhm.
Und wird ein bisschen eine Ersatzmutter, eine Ersatzhausfrau. Und das aus einer ganz, ganz so einer Selbstverständlichkeit heraus. Mhm. Ne? Also sie stellt es am Anfang gar nicht in Frage. Und was halt interessant in dem Buch ist, es sind diese zwei verschiedenen Perspektiven. Also man wechselt immer zwischen Lola, der Tochter, und Sarah, der besten Freundin, hin und her. Und lernt auf der einen Seite halt die Trauer kennen. Also die sprechen zum Beispiel auch viele in Erinnerungen mit Helene. Lernt aber auch das Mindset kennen. Also zum Beispiel Lola merkt man von Anfang an, ist sehr feministisch, sehr emanzipiert, sehr gebildet, sehr setzt sich mit vielen Dingen auseinander. Und Sarah ist halt noch sehr, ich sag mal, sehr in dem Patriarchat verankert und reproduziert halt viel Dinge, die von der Gesellschaft und vom Patriarchat irgendwie den Frauen eingeredet wird. Und daraus entsteht halt auch dieses besondere Verantwortungsbewusstsein für die Situation, die in Helenes Haus oder Wohnung dann zurückgelassen wird. Und gleichzeitig gibt es halt auch noch die Nebenstory, dass sie halt einen Partner hat, der bei ihr zu Hause im Haus wohnt. Sie ist Autorin und er wohnt da und sie tut viele Dinge, nur um ihm zu gefallen. Mhm. Also ganz oft ist es dieses, wie gebe ich mich, dass ich ihm gefalle und sehr auf Bestätigung aus. Und all diese Dinge lösen sich dann im Laufe des ganzen Buches einfach auf, beziehungsweise fängt sie an, diese Dinge zu hinterfragen. Und das auch so ein bisschen mit der Hilfe von Lola, weil Lola ihr natürlich auch Konter gibt, wenn die sowas mitbekommt. Sie zum Beispiel sagt auch, warum fühlst du dich verantwortlich für unsere Familie? Und es ist ja nicht diese Verantwortung heraus, ich bin eine Freundin und ich helfe aus, sondern wirklich, die zieht irgendwann da ein, die kocht, die putzt, die bringt die Kinder zum Kindergarten, die zwei Jungs, die Geschwister sind auch sehr, sehr klein, die kümmert sich um alles. Also die wird wirklich die Ersatzmutter und das steigert sich halt auch sehr gut, also weil am Anfang, sie bietet es halt an.
Ja.
Und der Partner von Helene nimmt das immer mehr in Anspruch. Also es fängt halt an mit, ja gut, ihre Oma sollte eigentlich auf die aufpassen, oh, die kann nicht, die ist krank, kannst du nicht noch einen Tag länger bleiben? Oder ja, ich habe noch so viel zu tun, kannst du dich auf die Kinder aufpassen? Wäre es möglich? Ja, aber nur noch bis dann und nur noch bis dahin. Und das steigert sich so enorm, dass sie dann wirklich über Monate da verharrt, bis sie irgendwann diese Reißleine zieht. Und ich finde halt, das ist jetzt halt sehr kurz gefasst, was da alles passiert, aber es ist halt diese Entwicklung, die sie durchmacht, ist super dargestellt und wie sie immer mehr hinterfragt, was uns Frauen aufgebürdet wird und was wir tun, nur weil die Gesellschaft es von uns erwartet. Und wie gesagt, Lola tut halt viel dafür und es gibt halt dann auch die Geschichte von Lola. Und Lola, am Anfang ist es halt so, dass die Trauer zum Beispiel sie auch in so eine leichte Essstörung treibt, also dass sie immer weniger isst und das aber auch gut findet als Ventil für ihre Trauer. Und das entwickelt sich aber dann in eine andere Richtung, weil sie irgendwann lernt sie halt, also sie hat eine Freundin, Sunny heißt die, meine ich, aber sie lernt noch zwei andere Mädels kennen und die sind halt so sehr stark und selbstbewusst und die sind in so einer Kickbox-Gruppe. Mhm. Und diese Kickbox-Gruppe, da gehen dann die Lola und die Sunny auch hin und fühlen sich da total bestärkt. Und da wird dann halt so ein Mindset halt in den Raum geworfen, so von wegen, du bist gut, wie du bist, dein Körper ist gut, wie du bist, du kannst stark sein als Frau, du musst nicht diese ganzen äußerlichen Dinge erfüllen. Und auch dadurch wird nochmal dieser Grundsatz, den Lola eh schon in sich trägt und dass sie das alles hinterfragt und Bodyshaming hinterfragt und das Patriarchat hinterfragt, wird dadurch halt einfach nochmal bestärkt. Und dann kommt halt auch die Trainerin irgendwann auf sie zu und sagt, ja, wenn du wirklich stark werden musst, dann musst du essen. Du musst was essen, Kind. Mhm. Und dann turnt das halt so und sie fängt halt wieder an zu essen und wird dann wirklich auch stark und muskulös und ihr Körper verändert sich total, aber sie fühlt sich wohl.
Ja.
Und zum Beispiel auch da gibt es dann Szenen, wo sie da dann auch wieder reduziert wird drauf oder sie und Sunny, weil sie sich beide so entwickeln und wo dann auch so Fettshaming und so auf einmal dann eine Rolle spielt, auch von Autoritätspersonen, zum Beispiel von dem Sportlehrer oder Sportlehrerin, ich glaube Sportlehrerin. Und das sind auch so Momente, wo all diese Themen mit aufgegriffen werden. Also es ist halt total vielschichtig auch. Und immer halt vor dieser Prämisse, Mareike Fallwickel, immer vor diesem, woher kommt das eigentlich? Und was ist daran das Patriarchat? Und das zieht sich halt total durch. Man lernt aber einfach wirklich die verschiedenen Facetten dieses Patriarchats kennen und fängt halt selber auch dann nochmal da an, mehr das zu hinterfragen. Und die Lola und ihre Freundesgruppe, das wird dann schnell auch ein bisschen extremer, weil die eine Freundin, die sie da kennengelernt haben, die wird halt angegriffen von so Jungs. Und dann sagen die, okay, es reicht, wir müssen uns rächen. Und dann fangen die an, so eine Gruppe, so eine Untergrundgruppe sozusagen zu gründen, die sich an solchen Dingen rächt. Und dann gucken die halt und bekommen zum Beispiel irgendwie mit in der Zeitung, ein Typ, ich glaube Lehrer oder Professor, geht in Rente und auf einmal stehen da halt drei Frauen mit zugeklebtem Mund. Und dann sagen die, da muss ja irgendwas passiert sein. Und dann brechen die halt bei dem ein und üben Rache für die Frauen sozusagen. Und das passiert dann mehrfach. Also es gibt viele verschiedene Männer, mit denen sie das machen. Und auch das wird immer, also das Buch schafft es gut, so eine Dringlichkeit zu erschaffen. Also es wird immer, man hat das Gefühl, es wird immer mehr. Aber jetzt nicht nur in, also es wird auch immer extremer. Und ich finde das sehr gut, weil das auf der einen Seite extremer wird, weil sie extremere Handlungen machen. Aber gleichzeitig wird es extremer im guten Sinne, dass immer extremer wird, was auch zum Beispiel jetzt bei der, auf der Seite der Sarah, auf der besten Freundin, dass immer extremer wird, okay, irgendwie die Gedanken, es wird extremer im Sinne von, es wird immer mehr, dass sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Und es sind manchmal nur so ganz kleine Aspekte, die Mareike Fallwickel da einbringt. Zum Beispiel auch, dass man so Sachen, weil die ist Autorin und Lola spricht sie irgendwann an, so, warum, also sie schreibt Krimis, warum sterben bei dir die Frauen immer? Warum sind es immer die Frauen, die sterben? Warum sind immer die Frauen die Opfer? Und nie Opfer, die auch aus der Opferrolle hinauskommen, sondern die sind immer die, die sterben. Mhm. Und das sind nur so kleine Sachen, aber da, das ist halt auch, also ich finde es super, weil es auf der einen Seite so ganz extreme, große Themen sind, aber auch in den kleinen, alltäglichen Dingen zeigt sie, wo wir, wo, wo der Feminismus herrscht und wo wir rangehen müssen sozusagen in der Gesellschaft, um dieses Patriarchat endlich mal zu stürzen. Genau. Genau, und ja, die Sarah emanzipiert sich halt total, aber ich finde auch, dass die Lola sich nochmal emanzipiert. Die ist zwar von einem ganz anderen Punkt gestartet, aber ich finde es halt total schön, dadurch, dass man auch immer diesen Wechsel hat und aber auch dieses Gemeinsame. Sie entwickeln sich auch gemeinsam und auch das finde ich einfach voll die schöne Botschaft eigentlich, weil ich glaube auch, wenn ich gleich zum nächsten Buch komme, ist das so ein bisschen so der Grundgedanke, dass wir Frauen auch zusammenhalten müssen und auch uns unterstützen müssen, damit wir das Patriarchat stürzen können oder generell alle Menschen müssen zusammenhalten, aber auch gerade Frauen, weil Frauen ja auch oft eingeredet wird, wir müssen in so einer Konkurrenz leben.
Ja.
Frauen müssen sich immer konkurrieren, was ja totaler Bullshit ist.
Ja.
Und dass man daraus einfach rausgeht und klar, sie sind jetzt halt in einem großen Altersunterschied, aber sie dadurch, dass sie diesen Diskurs haben und dadurch, dass sie miteinander reden, muss ein bisschen lachen, vielleicht, weil wir vorher so eine politisch, wir haben ein bisschen politisch geredet, haben gesagt, wie wichtig ein Diskurs ist, deswegen musste ich gerade lachen.
Ja.
Aber dadurch, dass sie halt sich austauschen, wachsen sie zusammen und können einfach voneinander total profitieren. Also, ne?
Ja.
Und es ist einfach super schön. Also auch, klar, das Buch startet aus einem so traurigen Aspekt und ich meine, auch das ist ja alleine, warum hat sie sich aus dem Fenster gestoßen?
Erfährt man das?
Weil sie einfach nicht mehr konnte.
Sorry.
Sie konnte einfach nicht mehr. Sie konnte einfach nicht mehr, weil genau das sie alles kaputt gemacht hat. Die Gesellschaft, die Erwartungen, das alles hat sie kaputt gemacht. Und das ist einfach aus diesem Aspekt heraus, dass trotzdem sowas noch daraus wachsen kann, ist eigentlich auch voll das schöne Bild. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, ich war so begeistert. Also es ist einfach so ein vielschichtiges Buch, aber auch wirklich unfassbar feministisch einfach. Ich dachte mir echt damals so, boah, krass, ich habe, glaube ich, noch nie so einen feministischen Roman gelesen. Und ich finde auch gerade für Leute, die sich gerade anfangen mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist es super. Aber auch zum Beispiel für Leute, die sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Also es holt, finde ich, viele auf verschiedenen Stufen einfach ab. Und gibt aber immer noch trotzdem voll viel Input in allen möglichen Bereichen. Und ich finde ja auch allein, dass sie so drei verschiedene Frauen aufzeigt. Oder wenn man jetzt die Freundin von Lola und so auch noch sieht, sind es ja noch mal mehr. Aber das sind ja so die drei Hauptcharaktere. So Helene, die Mutter mit Kindern, die dieses Leben dann irgendwie geführt hat, wo sie auch so ein bisschen reingedrängt wurde. Dann hast du Lola, die nächste Generation, die irgendwie ganz anders schon einen ganz anderen Informationskanal hat und alles. Und dann hast du halt auch die Sarah, die zwar zum Beispiel keine Kinder hat, aber auch das ist zum Beispiel auch ein Thema, das habe ich noch gar nicht gesagt, weil es geht viel auch darum, sie möchte eigentlich ein Kind, aber er, der jüngere Mann, ach, er hat ja noch so viel Zeit und sowas. Und auch allein das, dieses, der Wunsch von ihr. Und ist es auch ihr Wunsch? Ist es ein gesellschaftlicher Wunsch? Und also allein, dass sie so drei sehr unterschiedliche Frauen zeigt, die aber alle zusammen irgendwie, also alle in Verbindung stehen, finde ich, kann man sich auch viel in verschiedenen Aspekten dieser Frauen dann einfach wiederfinden. Finde ich super. Also es holt, glaube ich, viele, viele Leute ab.
Und wie war das Stück?
Ja, das Stück war...
Also war das ein Stück oder...
Ja, es war ein Theaterstück, okay. Genau. Ich war sehr... ich war sehr gespannt, wie sie es umsetzen, weil gerade dieses, das viel in, also es passiert ja viel in den Gedanken von den Leuten da und auch viel diese Gespräche mit Helene. Das haben die ganz gut gemacht, fand ich. Also, weil Helene gab es die ganze Zeit auch, die ist immer wieder aufgetaucht. Mhm. Auch so das Bühnenbild und so hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss aber, glaube ich, sagen, dass ich glaube, ich wäre total hin und weg gewesen, hätte ich das Buch nicht gelesen, weil einfach der Inhalt mich dann total geflasht hätte. Dann hätte ich gesagt, boah, okay, krass. Aber ich glaube, ich habe einfach was anderes von der Umsetzung erwartet. Also ich fand es jetzt nicht komplett, dass ich mir dachte, oh Gott, nee, das nicht. Aber ich glaube, ich habe was anderes erwartet und war deswegen ein bisschen enttäuscht. Aber ich war ja zum Beispiel auch mit anderen da drin und zwei meiner Begleitung fanden es mega toll.
Die hatten das Buch nicht gelesen?
Doch, die haben das Buch auch gelesen und die fanden es zum Beispiel total toll. Ja. Die hat es total mitgenommen.
Ja, wahrscheinlich einfach, du hast hier irgendwie ein Bild gemacht von allem.
Genau, ja.
Und die wahrscheinlich auch, aber
vielleicht ein anderes, ging das in, genau. Oder die haben sich dann einfach auf andere Dinge konzentriert. Ist ja auch manchmal so. Und ich glaube, das fand ich ein bisschen schade, weil ich bin halt auch mit so einer Erwartung, glaube ich, da reingegangen, okay, das ist ein Thema, was mich emotional auch total betrifft und mitnimmt und wo ich eigentlich auch emotional sehr empfänglich bin dafür, dass mich das bewegt. Und ich glaube, das haben die irgendwie dann nicht geschafft.
Ja.
Ich weiß nicht, ich kann es auch vielleicht gar nicht so sagen, woran es am Ganzen lag. Klar, ich könnte jetzt einzelne Aspekte aufzählen, die mir nicht gefallen haben oder die mir gefallen haben, aber so im Großen und Ganzen hat mir irgendwie, mich hat es nicht so
abgeholt,
genau, ja. Also es gab auch viele Sachen, die ich toll fand, aber insgesamt hat es mich einfach irgendwie nicht abgeholt, was aber ich sehr schade fand, aber ich glaube, dass da viele drin saßen, die halt
also
abgeholt wurden.
Also es kann ja nicht 100% alle abholen.
Genau,
und dann
ja. Und ich glaube halt gerade für Leute, die es nicht gelesen haben, ist es halt einfach mega gut, weil das hat wahrscheinlich dann den ähnlichen Effekt gehabt wie bei mir damals, als ich das Buch gelesen habe, dass dann auch viele vielleicht mal denken, ah, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen und oh, okay, krass, ne? Also dass das vielleicht für die so voll augenöffnend war und das finde ich halt super. Genau. Also kann ich sehr, sehr empfehlen und auch das andere von ihr, das habe ich vor kurzem gelesen und alle so still. Wow, ich war auch hin und weg, also wirklich.
Ist es wieder eine neue, separate?
Ja, es ist eine ganz neue, separate Story, aber was ganz cool ist, Lola und ihre Freundin tauchen auf.
Ah.
Also das fand ich ganz cool, ja. Das ist so eine Überschneidung des Universums sozusagen. Mhm. Und ich muss sagen, ich glaube, ich finde das gut, dass erst die Wut, die bleibt, kam und dann jetzt, dass alle so still, weil ich finde, es ist so ein bisschen, die Wut, die bleibt, ist so ein bisschen für Feminismus für Anfänger. Und alle so still ist dann so ein bisschen, wenn du schon auch auf diesem Ding bist, weil es wird alles viel extremer und viel radikaler. Und diese radikalen Aspekte gab es ja im ersten Teil, sage ich, ist gar nicht der erste Teil, aber in dem anderen Buch auch. Aber jetzt zeichnet sie ein ganz, ganz anderes Bild auf. Und das fand ich wirklich auch mindblowing, wenn man das einfach mal weiterdenkt, weil es eigentlich etwas ist, was sie denkt sich zwar was aus, und sie malt ein Bild, aber es ist halt gar nicht so unrealistisch. Ich erzähle einfach mal ein bisschen was. Also auch da ist es wieder...
Süß, wie du das so aufstellst, ja, mir so die ganze Zeit das Cover zeigst und so.
Also, Frau Van Losser, oh.
Ist okay.
Hat keiner verstanden.
Hat keiner verstanden.
Musst du niesen?
Ja, ich habe doch Heuschnupfen.
Okay.
Ich bin die ganze Zeit
Oder bist
dabei.
Du so gerührt?
Ich bin gerührt von deiner Präsentation.
Okay. Genau, wieder hier sind es auch wieder verschiedene Perspektiven. Diesmal drei. Drei Perspektiven anstatt von zwei. Einmal Ellen, einmal Ruth. Ruth, nicht Ruth. Ich wollte Ruth sagen, aber es ist ja eine deutsche Ruth. Und
heißt
Muri.
Sie dann auch nicht Elin?
Stimmt, Elin. Was habe ich gesagt? Ellen?
Ellen.
Okay, ja gut.
Wenn's.
Okay, die drei Personen. Und das Ganze ist auch nochmal unterteilt. Das fand ich cool. Also erstmal in die Wochentage. Also man sagt, man weiß immer, welcher Tag ist. Und dann gibt's, also es gibt immer den Tag. Dann kommen die drei Perspektiven. Nee, beziehungsweise, Entschuldigung, es kommt Ich muss mal gucken. Nee, es kommt erst immer entweder ein kurzer Absatz von die Pistole, von die Berichterstattung oder von der Gebärmutter, die Gebärmutter. Dann kommt der Tag, dann weiß man, welcher Tag es ist. Und dann kommen die Perspektiven. Und das ist sozusagen die Grundstruktur.
Und ist das zeitstrahlmäßig?
Ja, genau. Es ist chronologisch.
Danke.
Oh Gott. Genau, und was halt super ist, weil es gibt diese drei Leute, die im ersten Moment gar nicht zusammenhängen. Also man weiß noch nicht am Anfang, wie hängen die zusammen. Es ist anders wie anders als bei der Wuti bleibt. Da weiß man ja ziemlich direkt, wie die zusammenstehen. Und hier ist es erst so, du lernst sie erstmal kennen, du lernst ihr Leben kennen, ihre Story, und dann webt sich das zusammen. Und das fand ich auch super gemacht, weil es einfach total spannend bleibt, weil du weißt am Anfang ja schon, okay, irgendwie kommen die am Ende, überschneidet sich das irgendwie. Aber ich fand es schön, weil es trotzdem diesen Raum gibt, alle separat kennenzulernen. Mhm. Genau. Und Ellen ist eine Person, die Eileen, keine Ahnung, jetzt hast du mich, weiß ich nicht, ist eine Person, die Influencerin ist, die in einem Hotel wohnt bei ihrer Mutter, bei ihrer alleinerziehenden Mutter, und die etwas kompensieren zu, also sie scheint etwas zu kompensieren dadurch, dass sie ein sehr ausgeprägtes Sexleben hat mit fremden Menschen, also sehr schnelllebig und sehr, also alles One-Night-Stands, und man hat das Gefühl, sie scheint dadurch irgendwas zu kompensieren.
Und auch Menschen?
Menschen, genau, ja. Okay. Also. Ich glaube, es sind nur Männer, ja. Ich glaube, es sind Männer.
Okay, das war meine nächste Frage.
Genau, ob ich glaube, halt auch so sie hat, nee, ich glaube, es sind tatsächlich in der Hinsicht nur Männer.
Ich habe also mit Menschen.
Ja, ja, ich weiß. Aber ja, genau. Ja. Es läuft auch immer nach einem gewissen Schema ab, und sie macht auch klare, also sie muss gewisse Vorstellungen haben, wie es läuft, und das ist halt so das, was man von ihr am Anfang kennenlernt. Mhm. Dann gibt es halt Ruth, die arbeitet im Krankenhaus, eine sehr aufopfernde Pflegekraft, die ist Krankenschwester. Genau, und die hat ihren Sohn verloren, der hatte eine Behinderung, und den hat sie halt auch gepflegt. Genau, das lernt man am Anfang zum Beispiel. Also das ist das, was man von ihr sehr zu Beginn kennenlernt. Also man merkt auch direkt, dass sie wirklich sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringt, was ja in diesen Berufen sehr gängig ist, sage ich mal. Genau. Und dann gibt es halt noch die dritte Person, Nuri. Nuri arbeitet als, ja, als was alles? Als alles Mögliche. Also liefert Essen aus, arbeitet in dem gleichen Krankenhaus wie Ruth als Bettenschieber. Und boah, was macht der alles? Was macht die Person? Ich weiß es nicht. Was macht die Person alles für Jobs? Also so auch über Leihfirmen und über so Gelegenheitssachen. Mhm. Also sehr stark auch einfach an so einem Existenzminimum und versucht halt seinen Eltern sozusagen irgendwie unter die Arme zu greifen, weil die halt auch an so einem, also die sich auch wirklich den, im wahrsten Sinne des Wortes, den Hintern abrackern, um irgendwie zu überleben. Mhm. Und er versucht, die halt zu unterstützen. Und er spart dann aber auch das Geld, um halt, also sammelt das, und er kommt irgendwann nach Hause und dann ist es halt weg, und dann geht er halt auch erstmal, und weil er halt so sauer ist.
Ja, klar.
Weil seine Eltern das einfach genommen haben. Genau, und dann ist es halt auch wieder so ein Kampf ums Überleben. Ah, er ist noch Barkeeper. Genau, er ist noch Barkeeper. Genau, und diese drei Personen gibt es halt. Und es wird schon ganz zu Anfang klar, es geht viel um das Gesundheitswesen in diesem Buch. Mhm. Es geht viel auch wieder ums Patriarchat. Mhm. Es geht aber auch um Klassismus, also um wirklich Armut und Reichtum. Und das Ganze wird dann irgendwann, gibt so einen Turn, in dem das Ganze auch zusammenfügt, weil die Frauen in diesem Ort oder generell, es gibt, also das ist die eine, ist die Oma von Ellen, die kennt sie nicht. Mhm. Und irgendwann wird Ellen angerufen, Ellen, keine Ahnung, von ihrer Mutter, und sie sagt, ja, du musst deine Großmutter, du musst ihr helfen, du musst die abholen. Das war die Straßenbahn, falls ich weiß, es hat hier gerade sehr laut geklingelt, ja, und Antonia sah sehr verwirrt aus. Genau, und dann meint sie so, ja, ich habe die noch nie gesehen, und dann fährt sie halt zu dem Krankenhaus. Und vor dem Krankenhaus liegen Frauen, einfach auf dem Boden. Die liegen da einfach rum. Die machen nichts. die haben auch keine Schilder, nix, die liegen einfach rum.
Mhm.
Und dann geht sie halt zu ihrer Oma und dann sagt die halt nur so, leg dich doch zu mir. Und am Anfang tut sie das nicht.
Mhm.
Und dann kommt nämlich auch hier die Ruth aus dem Krankenhaus und es wird klar, Ruth ist die Tante von Elin.
Ah.
Genau, und die arbeitet halt in dem Krankenhaus, wo die andere sich vorgelegt hat. Ja, und Ruth geht halt zurück ins Krankenhaus und dann überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse.
Mhm.
Und in den kommenden Tagen legen alle Frauen nach und nach ihre Arbeit nieder.
Mhm.
Egal, was Arbeit bedeutet, sei es von Job, sei es Pflegekräfte, sei es Mütter, die zu Hause nichts mehr machen, alle legen ihren Job nieder.
Mhm.
Das ganze Dingens kommt zum Stillstand sozusagen.
Mhm.
Und ich fand das war eben das, was ich meinte mit, sie malt zwar ein Bild, was gerade nicht so ist und was man vielleicht sagen könnte, ja, okay, ne?
Mhm.
Aber es ist einfach so gut gemalt, dass es einfach realistisch ist. Also man denkt sich so, okay, das könnte wirklich alles passieren, wenn die Frauen beschließen würden, das zu tun. Und es ist halt.
Ich wollte gerade sagen, überleg mal, wenn das bei uns alle machen würden im Vertrieb.
Ja.
Wie viele Frauen.
Der Buchhandel wäre tot.
Der Buchhandel wäre tot.
Nur kurz als Randbemerkung, ne?
Ja.
Leute, wisst ihr Bescheid. Das ist halt so realistisch gemacht und es ist einfach so ein, ich finde so ein, also es war für mich voll der Mindblow-Gedanke, weil ich mir dachte, ach krass, ja, dann wird halt vielleicht den Leuten mal klar, was Frauen leisten und auch, das ist ja zum Beispiel auch sowas, wo sie halt ganz klar auch zum Beispiel das Thema Care-Arbeit aufmacht, also dass auch Arbeit nicht nur bezahlte Arbeit ist, sondern das, was Frauen, und es sind ja größtenteils Frauen, das kann man einfach mal so sagen, dass größtenteils Frauen so viel Arbeit leisten für die Gesellschaft, die nicht entlohnt wird und die weder finanziell noch andersweitig entlohnt wird. Ne? Also es wird ja einfach hingenommen und als selbstverständlich gesehen. Und genau das, finde ich, ist so einschlagekräftig mit diesem Buch, weil man einfach denkt so, ja Leute, ihr solltet euch alle mal Gedanken machen, was die Gesellschaft eigentlich da tut, weil wenn die Frauen sagen Stopp, dann sagen sie Stopp und dann ist alles, dann ist Stillstand. Und ich finde es halt super, weil zum Beispiel auch gerade das Krankenhaus von Ruth, also die ist bis zum fast zum Ende doch noch da, also die geht noch hin, die kann aus diesem Dingensgefühl nicht heraus, also ganz viele ihrer KollegInnen lassen dann die Arbeit liegen, aber sie hat halt so ein Verantwortungsgefühl und so ein Verpflichtungsgefühl, dass sie das halt ganz lange noch macht. Und das ist halt auch so krass, dieses Bild. Und dann dieser Vorstand von Männern, die dann so Vorschläge haben wie, ja, die Voraussetzung, dass wir jemanden in die Notaufnahme aufnehmen, ist, dass die Person eine Frau mitbringt zum Pflegen. Und dann sagt Ruth halt auch so, ja, warum denn eine Frau? So, also solche Sachen passieren dann halt und das Krankenhaus bricht komplett auch zusammen. Es ist totaler Notstand und das passiert nicht nur in Krankenhäusern, sondern überall. Und was halt dann auch auf der anderen Seite passiert, die ganzen Frauen tun sich halt zusammen. Also die finden sich zum Beispiel dann einmal in diesem Haus von der Oma von Dingens zusammen, von Lola, nicht von Lola, von Ellen. So, Lola ist im anderen Buch. Da finden die sich zusammen oder ganz anderen Gebäuden, weil die Frauen haben ja auch alle Zugang zu Dingen. Die haben ja Schlüssel von irgendwelchen Schulen, die haben Schlüssel von irgendwelchen Läden, die haben selber irgendwelche Läden, die arbeiten, weiß ich nicht, im Supermarkt und haben die Möglichkeit, Lebensmittel zu besorgen. Also die schließen sich wirklich zusammen zu so einem, und alle kümmern sich um alle. Also da sind ja auch dann Kinder und was weiß ich, viele Frauen bringen dann ihre Kinder natürlich mit und die kümmern sich halt einfach umeinander. Und starten dann aber trotzdem auch so Protestaktionen, aber die dann halt alle so gewaltfrei sind und alle wirklich mit diesem einfach sich hinlegen. Und da treffen dann auch Nuri und Ellen zusammen, weil Nuri sich auch ganz schwer tut mit diesem Männlichkeitsbild, was von ihm verlangt wird, weil er halt eine männlich gelesene Person auf jeden Fall ist. Das wird auch ganz am Anfang schon klar, als er in dieser Bar arbeitet halt so ein anderer Typ da und der ist halt so wirklich so diese stereotypische Männlichkeit. So hat dann da in der Bar immer jeden Tag, macht er sich da eine klar und weiß ich nicht und lebt das aber auch so. Und man merkt halt, Nuri hat von Anfang an irgendwie so Probleme damit, hat auch Probleme, sich irgendwie also sich zu ja, ein Problem finde ich das falsche Wort, also fühlt sich auch ein bisschen verloren, was seine Sexualität angeht, weil er einfach dieses Bild, das Gefühl hat, er kann diesem Bild von diesem Mann nicht entsprechen, der halt dann eine Frau nur nimmt, um mit ihr zu schlafen, was er aber das Gefühl hat, es wird von ihm erwartet. Mhm. Und das ist schon zu Beginn und das steigert sich halt. Und Nuri solidarisiert sich sozusagen dann mit diesen Frauen und muss dann aber auch natürlich feststellen, dass dann Männer ihm gegenüber dann auch natürlich irgendwie das gar nicht verstehen und ja, ihn natürlich auf ihrer Seite haben wollen sozusagen. Genau, und dadurch kommen halt Ellen und Nuri irgendwie zusammen und die treffen so richtig wunderschön aufeinander, weil sie dann abends so total tolle Gespräche haben und auf so einer ganz anderen Basis und Nuri das erste Mal auch und Ellen auch oder Ellen auch versteht, dass man sich auf einer ganz anderen Basis unterhalten kann und irgendwie sich einfach versteht und eine Wellenlänge hat und die gleichen Werte teilt und so. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Aufeinandertreffen. Und genau, ja, es ist einfach auch wieder total vielschichtig. Also da steckt so viel drin. Und ich fand auch zum Beispiel total interessant diese Absätze, die immer kommen. Hier die Pistole, die Berichterstattung und die Gebärmutter. Weil man ja natürlich bei drei Sachen die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf hat, okay, die Sachen sind drei Leuten zugeordnet.
Ah.
Und dann fragt man sich die ganze Zeit, ja, wem betrifft was. Aber es ist halt irgendwie, es ist nicht ganz klar, ob es dann, ne, und damit spielt das Buch auch. Und die Pistole zum Beispiel, die redet auch mit einem, die Gebärmutter redet auch mit einem. Also so, ich bin die Gebärmutter, ich bin die Pistole. Mhm. Und das finde ich auch super gemacht, weil das einfach sehr lange auch mit verschiedenen Dingen spielt. Also mit, weiß ich nicht, mit verschiedenen Erwartungen, die man selber vielleicht auch durch die Gesellschaft in seinem Kopf hat. Und das fand ich mega spannend, fand ich auch mega ein sehr, sehr gutes Instrument, was für mich super gepasst hat, um diese Geschichte irgendwie abzurunden. Ich fand es auch super, dass das in diese Tage unterteilt war, weil man dann auch so ein, auch wieder dieses Schlag-auf-Schlag-Gefühl hatte. Ja, und ich fand halt die drei Perspektiven, dadurch, dass sie auch wieder sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem zusammenlaufen, auch toll. Also ich fand auch hier wieder mega, weil irgendwie kann jeder sich wiederfinden. Mhm. Es ist halt ein ganz anderes Buch irgendwie, aber trotzdem ist es die gleiche Thematik. Es will ja auf das Gleiche hinaus. Und ich finde halt, wie gesagt, ich habe das so ein bisschen als Steigerung gesehen. Nicht im Sinne von Steigerung, ist es jetzt besser oder schlechter, nee, oder ist es noch besser, sondern einfach, ich fand beide unfassbar gut auf ihre eigene Art, unfassbar toll, aber es ist einfach so eine Steigerung von es geht noch mehr in so eine radikale Richtung. Mhm. Und ich finde, das eine ist so eine gute Grundlage,
ja,
und das andere baut darauf sehr gut auf. Ja, und ich fand es einfach auch, die Idee dahinter finde ich super, weil es einfach sehr, ja, sehr, ich finde, sehr augenöffnend ist einfach, weil es halt gerade auch sehr realistisch geschrieben ist und man nicht, sich nicht daraus, also man kann sich nicht gut ausruhen auf, ah ja, ist ja nur ein Buch.
Ja.
Weil wenn man wirklich drüber nachdenkt, macht das alles, sind das schon sehr viele Sachen, wo man sich denkt, das könnte auch wirklich so passieren.
Ja, klar.
Ja. Also, ich habe bestimmt tausend Dinge jetzt vergessen und so, aber ich glaube, für ein Grundgefühl, und wir haben jetzt schon sehr viel geredet, aber ich kann es wirklich jedem ans Herzen legen, egal was. Ja, und es hat, ich finde, es gibt einem als Mensch und auch als Frau, finde ich, einfach nochmal so einen guten Aufwind, weißt du, so ein gutes Gefühl, und man denkt sich, ja, wir machen das Patriarchat nieder, Leute. Machen wir. Ja, das ist mein Wort zum Sonntag.
Zum Dienstag. Achso, sorry.
Runter mit dem Patriarchat, sage ich nur. Ja, das war's von mir. Was, möchtest du noch was sagen? Kannst du dich nur anschließen?
Ich kann mich nur anschließen, eindeutig.
Gut.
Dann ist es ein Tschüss von mir. Ich habe kaum was gesagt.
Ist in Ordnung.
Also mein Heuschnupfen ist gerade, meine Nase kribbelt des Todes. Tschüss.
Und ist es überhaupt wahr, dass die Menschen immer schon schlecht waren? Sie erzählen sich das gern so und sie glauben auch daran. Immer schon Kriege, immer schon Mord, immer schon Eifersucht und Gier und Neid. Immer schon Waffen und Grausamkeit. Manchmal kommt mir vor, sie haben regelrecht Angst davor zu erkennen, dass sie im Grunde gut sind. Aber besser für mich, dass sie sich nicht darauf konzentrieren, zusammenzuhalten, einander zu helfen, Brücken zu bauen, statt sie zu sprengen. Besser für mich.